ich von einigen Turnieren her an den Mann erinnern. Ein hübscher Bursche mit einem hübschen Mantel war er, schmächtig und kahl.
Das war, bevor er gestorben ist, sagte der junge Sir Arvo Fry. Der Tod hat ihn verändert, heißt es beim Volk. Ihr könnt ihn töten, aber er bleibt nicht tot. Wie soll man gegen einen solchen Mann kämpfen? Und dann wäre da außerdem noch der Bluthund. Er hat in Saltpans 20 Männer umgebracht.
Der starke Eber lachte schallend.
20 fette Gastwirte vielleicht, 20 Diener, die sich in die Hose machen, 20 Bettelbrüder, die mit Schüsseln bewaffnet sind, nicht 20 Ritter, nicht mich!
In Saltpans gibt es einen Ritter, beharrte Sir Arvod. Der hat sich hinter seinen Mauern verkrochen, während Clegane und seine irren Hunde in der Stadt gewütet haben. Ihr habt nicht mit angesehen, was er bezeugen musste, Sir, ich schon. Als die Berichte in den Twins eintrafen, bin ich hingeritten mit Harris Hake, seinem Bruder Donnell und einem halben hundert Männer, alles Bogenschützen und Krieger. Ihr glaubten, der Überfall sei Lord Berwicks Werk gewesen und hofften, seine Spur zu finden, und Saltpans war nur die Burg geblieben. Und der alte Sir Quincy war so verängstigt, dass er das Tor nicht aufmachen wollte, sondern sich mit Rufen oben von den Mauern aus mit uns unterhielt. Der Rest sind Knochen und Asche. Eine ganze Stadt. Der Bluthund hat die Gebäude niedergebrannt und die Menschen niedergemetzelt und ist lachend davongeritten. Die Frauen. Ihr würdet nicht glauben, was er manchen angetan hat. Und bei Tisch möchte ich nicht darüber sprechen. Der Anblick hat mich krank gemacht.
»Ich habe geweint, als ich davon gehört habe«, sagte Lady Amorei.
Jaime nippte an seinem Wein.
»Wieso seid ihr so sicher, dass es der Bluthund war?«
Was da beschrieben wurde, klang eher nach Gregors Tun als nach Sandor. Es gab keinen Zweifel an Sandors Härte und Brutalität, ja, doch im Hause Clegane war der große Bruder das eigentliche Ungeheuer.
»Er wurde gesehen«, berichtete Sir Arvod. Sein Helm lässt sich nicht leicht verwechseln und nicht leicht vergessen, und einige wenige Bewohner haben die Sache überlebt. Das Mädchen, das er schändete, einige Jungen, die sich versteckt haben, eine Frau fanden wir unter einem verkohlten Balken eingeklemmt, die Fischer, die die Schlachterei von den Booten aus beobachtet haben.
»Nennt es nicht Schlachterei«,
wandte Lady Maria leise ein.
»Das beleidigt jeden ehrlichen Fleischer. Saltpans wurde Opfer eines wilden Tieres in Menschengestalt.«
»Dies ist die Zeit der wilden Tiere«, dachte Jaime, »der Löwen und Wölfe und wütenden Hunde, der Raben und Aaskrähen.«
»Ein ruchloses Werk.« Der starke Eber schenkte sich nach. »Lady Maria, Lady Amorei, euer Kummer hat mich tief bewegt. Ihr habt mein Wort. Sobald River Run gefallen ist, werde ich zurückkehren und den Bluthund jagen und ihn für euch töten. Hunde machen mir keine Angst.«
Dieser sollte es aber.
Beide Männer waren groß und kräftig, doch Sandor Clegane war wesentlich schneller und kämpfte mit einer Grausamkeit, gegen die Lyle Craighall kaum zu bestehen hoffen durfte. Lady Amorei war nichtsdestotrotz begeistert.
»Ihr seid ein wahrer Ritter, Sir Lyle, wenn ihr euch so der Sorgen einer Lady annehmt.«
»Zumindest hat sie sich nicht eine Jungfrau genannt.«
Jaime griff nach seinem Becher und warf ihn um. Das Leinentischtuch saugte den Wein auf. Während sich der rote Fleck ausbreitete, gab seine Gesellschaft vor, nichts bemerkt zu haben.
»Höflichkeit an der hohen Tafel«, sagte er sich, und trotzdem roch es nach Mitleid.
Abrupt erhob er sich. »Milady, ich bitte euch, mich zu entschuldigen.«
Lady Amorei wirkte verletzt.
»Ihr wollt uns schon verlassen? Es gibt noch Wildbret und mit Lauch und Pilzen gefüllten Kapauen.«
»Ganz köstlich, gewiss. Aber ich kann kein Bissen mehr hinunterbekommen. Ich muss meinen Vetter sprechen.«
Jaime verneigte sich und überließ die anderen ihrem Essen. Auch im Hof aßen Männer. Die Spatzen hatten sich um ein Dutzend Feuer versammelt, wärmten sich die Hände, da es mit der Dämmerung kalt geworden war, und beobachteten die brutzelnden fetten Würste über den Flammen. Es mussten 100 sein, nutzlose Mäuler. James fragte sich, wie viele Würste sein Vetter wohl gelagert hatte und wie er die Spatzen zu füttern gedachte, nachdem sie aufgezehrt waren.
»Im Winter werden sie Ratten essen, wenn sie nicht noch eine Ernte einbringen können.«
So spät im Herbst standen die Aussichten auf eine weitere Ernte nicht gut. Die Septe fand er im Innenhof der Burg, ein fensterloses Siebeneck aus Fachwerk mit geschnitzten Holztüren und Ziegeldach. 3 Spatzen saßen auf der Treppe. Als James sich näherte, erhoben sie sich.
»Wohin wollt ihr, Milord?« fragte der eine.
Er war der kleinste der 3, hatte jedoch den längsten Bart.
»Hinein!« »Seine Lordschaft ist drin und betet!«
»Seine Lordschaft ist mein Vetter.«
»Nun dann, Milord«, sagte ein anderer Spatz, ein großer Kahlkopf, der sich einen 7-zackigen Stern um ein Auge gemalt hatte,
»werdet ihr euren Vetter nicht bei seinen Gebeten stören wollen.«
»Lord Lancel bittet den Vater oben darum, ihm den rechten Weg zu weisen«,
sagte der 3, ein bartloser Spatz.
»Ein Junge«, hatte James zunächst gedacht, doch die Stimme verriet eine Frau, in formlose Lumpen und ein verrostetes Kettenhemd gehüllt.
»Er betet für die Seele des Hohen Septons und aller anderen, die den Tod gefunden haben.«
»Sie werden morgen noch genauso tot sein«, erwiderte James. »Der Vater oben hat mehr Zeit als ich. Wisst ihr, wer ich bin?«
»Irgendein Lord«,
sagte der große Kerl mit dem Sternauge.
»Irgendein Krüppel«,
sagte der Kleine mit dem großen Bart.
»Der Königsmörder«,
sagte die Frau.
»Aber wir sind keine Könige, nur arme Gefährten, und ihr könnt nicht hinein, solange seine Lordschaft ihm nicht zugestimmt hat.«
Sie hob eine mit Nägeln gespickte Keule